und das haben wir schon irgendwie skizziert, dass das Individuum dem bürgerlichen Zeitalter, was ist das da, für die Stimme des Wanderers. Ein Flugzeug? Ja, sieht schon aus. Na gut, auf jeden Fall stellen wir fest, dass dieser Untergang und Tod des Individuums, des Subjekts, des Menschen eigentlich, des wirklichen Menschen, ist kein Abschluss einer Entwicklung, sondern die Vorbereitung einer neuen Phase, einer neuen Epoche, nämlich dieser Epoche des Typus, ja, also das Individuum stirbt und der Typus siegt. Und Junge wehrt sich zunächst einmal dagegen, dass man das Typische, das Verbreitete und das Massenhafte als etwas Wertloses ansieht im Vergleich mit dem eigenartigen, exklusiven, individuellen, persönlichen, schöpferischen und so weiter. Sondern, wie früher gesagt wurde, der Typus soll man mit der Masse nicht verwechseln und vermischen. Dieser Gegensatz zwischen Individuum, einem herausragenden, genialen, schöpferischen Individuum auf der einen Seite und einer Masse, die eben flach ist und interessant ist und durchschnittlich ist und so weiter, das ist eben Gegensatz aus dem bürgerlichen Zeitalter und von dem Typus nicht gültig. Der Typus beginnt eine neue Ära und zwar mit einer Verschiebung aller Kriterien, der Bewertung. Es handelt sich nicht um das Minderwertige, sondern um das Andersartige, sagt eben Junger. Und versucht jetzt zu fragen, wo der Unterschied liegt, ja? wie die Verschiebung zu beschreiben ist. Und er beginnt damit, dass er sagt, dass diese Persönlichkeit, überhaupt der Kult der Persönlichkeit entsteht, naja, das ist keine Offenbarung im 18. Jahrhundert und wird sozusagen politisch durch die französische Revolution etabliert und beherrscht praktisch unser Denken seitdem. Wobei eben Individuen, die sozusagen aus allen früheren Bindungen und Wunden sozusagen frei herumlaufen, in der Suche nach der eigenen Selbstbehauptung, dass diese Individuen dann als unterschiedliche bewertet werden, eines besser und eines nicht so gut. Und in diese Konkurrenz ist ja eigentlich Schicksal der bürgerlichen Gesellschaft. Junger sagt, das alles bestätigt die Tatsache, dass alles, also diese Beschreibung, diese Konkurrenz, die er früher liefert, jetzt ist es Zitat, dies alles bestätigt die Tatsache, dass man in diesem Raum, also in diesem bürgerlichen Raum, in demselben Maße Rang besitzt, indem man über Individualität verfügt. Dass es hier überall Kampfregeln gibt, ist selbstverständlich. Die Individualität ist eben die Waffe, die zur Anwendung gelangt und diese Tatsache hat vielleicht ihren treffenden Niederschlag gefunden in dem berühmt gewordenen Wort von der freien Bahn für den Züchtigen, also FDP-Programm. Wer aber hier der Züchtige ist, das bedarf keiner Erläuterung. Das heißt, Individuum oder Individualität ist eine Konstruktion, ist eine politisch-gesellschaftliche Konstruktion und keine naturgegebene Beschaffenheit des Menschen. Ja, das ist eine Polemik gegen den Mythos der Natürlichkeit und gegen den Mythos des natürlichen Menschen, mit dem eigentlich die bürgerliche Gesellschaft der Laufbahn beginnt. Ja? Wir sollen nicht vergessen, dass diese Befreiung des Menschen vollzog sich als Befreiung des natürlichen Menschen aus allen zivilisatorischen Bindungen. Ja, eigentlich, ja? Es beginnt mit dem Rousseau, mit der Französischen Revolution, mit der Idee, dass jenseits, im Hinter und im Inneren eines zivilisatorisch sozial kodierten Individuums befindet sich l'homme naturel, befindet sich der natürliche Mensch. Und dieser natürliche Mensch ist Träger einer Einzigartigkeit. Eine Einzigartigkeit, die zu befreien gilt von allen gesellschaftlichen Konventionen. Und in diesem Mythos leben wir nach wie vor, ja? Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Ja? Zum Beispiel, wenn wir sagen über das Künstlerische, ja, nicht wahr? Dass der Künstler alles vergessen soll, sich aus der Gefangenschaft der Konvention befreien soll, sich aus der gesellschaftlichen Kontrolle befreien soll, und dann wird er kreativ. Ja. Er muss sozusagen alles vergessen, was die Tradition war, muss alles, sich von allem befreien, was eine festgefahrene kulturelle Norm ist, und dann sozusagen beginnen, seine natürlichen Kräfte zu fließen. Ja. In dem Augenblick, in dem dann die Blockade weg ist. Ja. Man versteht seit Rousseau, also seit dem Beginn der Französischen Revolution, ja, den Menschen als eine äußere Form, als eine Kleidungsordnung, als eine Körperordnung, die dann von außen definiert ist durch die Gesellschaft. Im Inneren aber gibt es so etwas wie Vernunft und Herz. Ja? Das heißt, diese sozusagen Kräfte der Natur, die den Menschen als Naturding, als Naturwesen jenseits aller gesellschaftlichen Kasinien, wie gesagt, auszeichnen. Und das bedeutet, sie befinden sich in einem Zustand der Blockade, in einem Zustand der Stau. Das dauert bis Freud ja auch. Ja? Das Bewusstsein ist ja der Ort der Zensur, der Kontrolle, des Über-Ichs, der Moral, des Rechtes. Darum, ja, gibt es so wie ein Meer der Gefühle oder ein Meer der Empfindungen. Die haben aber keine Möglichkeit, sich zu zeigen. Sie brechen nicht aus. Ja? Und die Revolution ist so ein Ausbruch, ein unkontrollierbarer Ausbruch, ja, sagen wir so. Ja, dass diese Kräfte plötzlich aus der Enge rausfließen und ihre Natürlichkeit demonstrieren, auch in grausamen Fällen. Und in der künstlerischen Kreation können diese Kräfte kanalisiert werden. Ja? Man sagt ja nicht von ungefähr, sagt ja unser Freund Basenbrock, bei jeder seiner Rede vor den Bankiers, ja, nicht wahr? Wenn sie unseren Künstler kein Geld bekommen, dann werden sie frustriert und sie bekommen einen neuen Hitler. Das ist sozusagen eine Vorsichtsmaßnahme. Also der Sinn der Künstlerförderung ist, die Künstler daran zu hindern, ins Leben zu gehen, ja, und die Politik zu gehen. Sie sozusagen ihre Kräfte des Natürlichen, des Unbewussten zu kanalisieren in einer Richtung, die für die Gesellschaft gefährlich ist. Aber diese Rede und diese Art der Argumentation hat immer noch zur Voraussetzung, dass diese Künstler so neurotisch sie auch sind, ja, und gespalten wir auch immer, dieses Potenzial des Natürlichen, der natürlichen Kraft, der natürlichen Vitalität, sei es schöpferisch, sei es zerstörerisch, von Anfang an besitzen. Es ist sozusagen gegeben. Und auf der Ebene der Wirtschaft sprechen wir auch über das Lebendige, über das Vitale. Nicht wahr? Sozusagen, wenn Marcel das Kreisler schluckt, ja, dann sagt zum Beispiel ein Kommentator im Fernsehen, Marcel, das hat mehr Vitalität. Ja? Das heißt, das Lebendige und das Natürliche nicht, wird verstanden so eine treibende Kraft, innere treibende Kraft. Das sind so unterschiedliche Formen, in denen das Leben als das Innere des Menschen, als das, was seine Natur, seine Natur ausmacht, in der Gesellschaft thematisiert wird. Und der wichtige Punkt, der hier auch angekündigt wird und bei Foucault später Autoren absolut dominante Position bekommt, ist die Einsicht, dass diese sozusagen, diese Natürlichkeit, diese L'homme naturel, das sind die kulturellen, das ist eine kulturelle Vereinbarung, das ist eine kulturelle Konstruktion, das ist eine neue Figur der bürgerlichen Zivilisation. Das ist also nicht etwas, was de facto und vor jeder gesellschaftlichen Konvention existiert, sondern es ist schlicht und einfach eine neue Konvention. Und das bedeutet nichts anderes, als dass derjenige einen Erfolg hat in unserer Gesellschaft, der imstande ist, zu beweisen, dass er so etwas wie eine Individualität hat. Ja, das heißt, nichts anderes, dass er diese Waffe hat in seinen Händen, das heißt, dass er eine Kompetenz besitzt, die Gesellschaft, seine Individualität als eine unreduzierbare vorzustellen und sie zu behaupten. So wie ein Künstler wird als ein guter Künstler anerkannt in unserer Gesellschaft, wenn er beweist, dem Kunstsystem und der Gesellschaft im Ganzen, dass er so etwas wie eine solche kreative Individualität hat. Er im Unterschied zum Beispiel zu einem Künstler der früheren Zeit, der die Gesellschaft überzeugen sollte, dass er mehr Können hat. Ja, dass er kann zum Beispiel einen Engel besser malen als einen anderen. Jetzt geht es nicht darum, sondern um die Manifestation der Individualität. Und diese Manifestation der Individualität findet auch aber nach gewissen Regeln statt. Und derjenige, der diese Regeln beherrscht, gilt auf der einen Seite als schöpferisch, auf der anderen Seite als tüchtig. Ja? Und deswegen sagt er ja auch, wer aber hier der Tüchtige ist, das bedarf keiner Erläuterung. Also derjenige, der diese Individualität simulieren kann. Nun sagt, entsprechend sozusagen seiner Beweisführung, allgemeine Strategie, Junger, dass im Grunde die ganze Kultur heutzutage diesen Mythos abbaut, und zwar zunehmend. Und es ist interessant, welche Reihenfolge er aufbaut. Er sagt, das Beispiel ist zum Beispiel der Erfolg der Astrologie, Chiromantien und Daktyloskopie. Und Astrologie war sehr populär in den 20er Jahren, wie auch Phrenologie und all solche Geschichten. Und Jung eben sagt, dass die Bestimmung durch die Sterne, nicht wahr? Das ist das Typische. Ja, wenn man an die Astrologie glaubt, glaubt man an das Typische und nicht an das Individuelle. Man glaubt also, dass jemand, der unter der gleichen Sternenkombination geboren ist, der sozusagen hat das gleiche Schicksal. Und das bedeutet, dass der Mensch in seiner Einzigartigkeit ersetzbar wird. Dazu zählt auch jede Form der wissenschaftlichen Charakterologie und Das ist sicherlich brisant für 32 und für einen de facto Mitglied, wenn nicht de jure, aber de facto Mitglied der nationalsozialistischen Gesellschaft, Partei, dazu zählt auch jede Form der Rassenforschung. Also die Rassenforschung ist als unwissenschaftliche Mythos dargestellt, in einer Reihe sich befindet mit Astrologie, Chiromantik und aller anderen. Das heißt, ein untauglicher Versuch, die Typologie zu denken. Ja? Und dann, er sagt, dass die technische Rasse, die Rasse des Arbeiters, hat mit der biologischen Rasse überhaupt nichts zu tun. Genauso mit der Astrologie und so weiter und so fort. Das heißt, Astrologie und Rassentheorie und so weiter, das unwissenschaftliche Versuche oder unreflektierte Versuche angesehen, einen neuen Menschentyp zu denken, der aber auf einer völlig anderen Ebene zu denken gilt. Da kommen noch einige Aperçus, zu denen auch gehört, dass die Firmen mehr und mehr nicht mehr den Namen, also der Titel der Firma, Name der Firma nicht mehr dem Namen des Besitzers entspricht, sondern es kommen irgendwelche Abkürzungen, wie IBM und was auch immer. Und das bedeutet schon sozusagen der Abfall von dem Prinzip der Privatheit, des privaten Eigentums. Und das geht so weiter und weiter. Alle diese Beobachtungen sind vielleicht interessant, vielleicht auch nicht so sehr. Zum Beispiel, dass das Sterben einfacher geworden ist und so weiter. Also darüber vielleicht noch ein paar Worte. Er sagt eben, dass die heutige Gewalt, die Gewalt in unserer Zeit, sich nicht richtet gegen einen Menschen als Person, sondern es geht darum, einfach die Bevölkerung einer gewissen Region auszurotten. Und zwar die Bevölkerung auch interessiert ja wenig. Es interessiert sozusagen die Militärkraft oder Produktionskraft, die sich angesammelt hat in einer gewissen Gegend, bei den Bombern Mars und Zerstörungsoperationen im Krieg, geht es eigentlich nicht darum, die Menschen zu treffen, sondern einfach dieses Potenzial zu zerstören. Und ob die Menschen dabei umkommen oder nicht umkommen, das ist im Grunde völlig irrelevant für die kriegsführenden Parteien. Die nehmen das sozusagen in Kauf, aber das ist nicht ihr Ziel. Das ist interessant, dass das amerikanische Militär gerade im Golfkrieg und so weiter, aber weiter danach, absolut dieser Logik folgt und im Grunde die neuen Waffen daran misst, wie wenig Menschen diese Waffe tötet. Ja, sozusagen die ideale Waffe ist diejenige, die Menschen nicht trifft, sondern nur Militärpotenzial zerstört. Das heißt, der Mensch ist für junge Zeit, dass der Mensch ist so wenig ein Faktor, ja, und so wenig interessant, dass man auch keine Lust hat, ihn zu töten, sozusagen. Der Mensch wird überhaupt nicht mehr als Quelle der Kraft, sei es eine kriegerische Kraft, sei es eine politische Kraft, sei es eine Produktivkraft, gesehen. Und so akkumuliert sich alles, alle diese Beobachtungen, ich werde sie nicht im Einzelnen, wie gesagt, zitieren, sondern nur der Schluss ist für mich zunächst einmal interessant und der Schlussfolgerung besteht darin, dass man keine Wahl mehr hat, Bürger der Arbeiter zu sein, sondern man hört einfach auf, Bürger zu sein und wird Arbeit zum Arbeiter. Und hört auf, eine Individualität zu sein und wird zum Typus und bekommt dadurch eine neue Freiheit. Und das ist die Freiheit, die eine genuin totalitäre Freiheit ist. Man gehe davon aus, dass die Menschen im totalitären Staat, wie dieser Staat zum Beispiel historisch dargestellt wurde von der Sowjetunion oder Nazi-Deutschland, dass der Mensch in einem solchen Staat unfrei ist. Ja, das ist sozusagen so ein Floskel. Das ist sicherlich, entspricht nicht dem Selbstverständnis dieses Staates. Aber die haben eine andere Definition der Freiheit. Die Freiheit im Westen, sagen wir, in der Demokratie, in der bürgerlichen Gesellschaft, ist erstens die Freiheit zu der Abweichung, zur Abweichung. Das heißt, als frei gilt derjenige, der nicht so tut oder anders aussieht als andere. Und zweitens, die Freiheit wird immer in gewissen Grenzen sozusagen erlaubt. Das heißt, im Rahmen des Gesetzes kannst du dich abweichend verhalten. Und das ist eben der Punkt, gegen den Junger, wie auch alle, auch sowjetische Autoren dieser Zeit protestiert haben, die haben eben nämlich gefragt, warum die Freiheit überhaupt als Freiheit zur Abweichung, zum anderen, verstanden werden kann. Die Freiheit kann aber auch verstanden werden als die Freiheit zum Gleichen, zum Selben, nur im Sinne einer Umgestaltung der Grenze und der Realität, unter denen diese Freiheit sich entwickelt. Das heißt, die Freiheit besteht im Zuwachs der Macht und Zuwachs der Verfügungsgewalt über die Bedingungen der eigenen Existenz und nicht in der anderen Gestaltung dieser Existenz unter den Bedingungen der gleichen Ohnmacht. Ja, sagen wir so. Wenn wir jetzt über die Ästhetik reden, dann ist es ganz klar, was da damit gemeint ist. Sicherlich kann der bürgerliche Künstler so oder so malen oder solche Objekte produzieren, ja, die zum Beispiel abweichend sind und jetzt anders aussehen als die Bilder und Objekte, die andere Künstler machen. Ja, darin besteht seine bürgerliche Freiheit unter den Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft. Und das zu tun, bedeutet, über die Kompetenz zu verfügen, wie man seine Individualität zum Ausdruck bringt, oder vielmehr, wie man seine Individualität eigentlich als eine Waffe einsetzt, ja, oder ein konventionelles Mittel im Lebenskampf bewältigt. Diese Freiheit kann aber nicht mit der Freiheit eines Arno Breckers oder noch jemanden aus der Zeit messen oder eines Speers, der die Freiheit hatte, die ganze Städte umzubauen, zum Beispiel Berlin abzureißen, ja? Wenn es weiterging, ja? Berlin abzureißen und eine andere Hauptstadt zu bauen. Ja? Es ist eine Freiheit, zu der ein bürgerlicher Künstler unter den Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft was nicht fähig ist. Er hat einen sehr kleinen Raum für seine Machtentfaltung und seine Einflussnahme. Ein kleiner Raum, der von Anfang an festgelegt ist. Wenn er sich in diesem Raum anders verhält, dann ist es wie in einem Zoo, ja, wo jedes Tier so einen Käfig hat, sieht anders aus, bewegt sich vielleicht anders, isst ja auch unterschiedliche Sachen. Aber alle Käfige sehen absolut gleich aus. Ja. Vielleicht gibt es ein bisschen größer, wenn das Tier sozusagen korpulent ist. Die wahre Freiheit wäre für Junger sozusagen Direktor des Zoos zu sein und sozusagen das Zoo als solche umzubauen und neue Käfige zu entwerfen und durchzusetzen. Das kann aber ein Künstler, auch ein Politiker, unter den Bedingungen der Demokratie, der bürgerlichen Gesellschaft, eher gesagt, grundsätzlich nicht. Was kann aber ein Politiker in einem totalitären Staat oder ein Künstler in einem totalitären Staat? Ne? Das heißt, die Bedeutung der Freiheit in totalitären Gesellschaft ist nicht etwa abgeschafft oder verschmäht, sondern die Freiheit wird einfach anders definiert und anders verstanden und dann einfach anders durchgesetzt. Und das ist eben ein wichtiger Punkt für Junger, und es ist ja typisch, dass er dabei auch relativ skeptisch ist, was die politische Diktatur anbelangt, und sagt, die Diktatur in jeder Form ist nur ein Sinnbild dieses Bedürfnisses, dieser großen Freiheit. Die Diktatur aber ist nur eine Übergangsform. Der Typus kennt keine Diktatur, weil Freiheit und Gehorsam für ihn identisch ist. Das heißt, warum? Weil der Arbeiter definiert sich durch die Einbindung in der Arbeitsvorgang. Und seine Möglichkeit der Gestaltung oder Unmöglichkeit der Gestaltung sind im Grunde nur davon abhängig, was für eine Position der Arbeiter in diesem Prozess hat. Hat er eine herausragende oder dominierende Position, eine Herrschaftsposition, kann er sozusagen entscheiden, was gemacht wird und was nicht gemacht wird, weil er zum Beispiel ein Wissenschaftler ist, Direktor eines Instituts oder Führer einer politischen Partei, die ist als eine Arbeiterpartei gestaltet ist, dann hat er sehr viele Möglichkeiten. Hat er eine nicht so herausragende Position, ist er angebunden in der Arbeitsprozess auf einer niedrigen Stufe, hat er weniger Position. Um zu versuchen, das politisch zu ändern, ist für Junger eine Fantasterei, die er versteht, ja, und sogar mitmacht, weil er in einer politischen Bewegung steckt. Aber er sieht das als eine Fantasterei letztendlich. Das heißt, der Arbeiter kann nur das tun, was er tatsächlich tun kann. Ja. Und jeder politische Beschluss ja, ändert nichts an dieser Sache. Er sei nur hier wiederholt, dass Rasse innerhalb der Arbeitslandschaft mit biologischen Rassenbegriffen nicht zu schaffen hat. Die Gestalt des Arbeiters mobilisiert den gesamten Bestand ohne Unterschied. Wenn es ihr gelingt, gerade in bestimmten Regionen höhere und höchste Formen hervorzubringen, so ändert es nichts an ihrer Unabhängigkeit und so weiter, so geht es weiter. Und dann sagt er, es ist sogar wahrscheinlich, aber auf jeden Fall gut möglich, dass die Europäer insgesamt nicht so gut für das Zeitalter, also aus der rassischen Perspektive, biologische Rasse, nicht so gut passen, ja, zu diesem neuen Zeitalter, und vielleicht werden, also sagt gegen Gelben, aber vielleicht werden auf jeden Fall andere Völker die Zeit zu übernehmen. Und das kann faktisch entschieden werden, irgendwelche sozusagen rassenpolitische Entscheidungen, wie generell politische Entscheidungen über den faktischen Arbeitsgang sind im Grunde absurd.
Wie verhält er sich denn zu sowas wie Rassentheorie? Also vorhin angedeutet, dass er das also zusammen mit der Astronomie eigentlich als Illusion, falsche Formen, nicht den Verhältnis entsprechende Theorien bezeichnet. Jetzt benutzt er es doch selber. Also
so ungefähr wie, er ist überhaupt sehr marxistisch. Ich werde ja zeigen, dass seine Analyse im Großen und Ganzen einfach eine gut verstandene marxistische Analyse ist. Und in diesem Sinne appelliert er auch mit den Begriffen, die als falsches Bewusstsein, ja, nicht wahr, bei Marx also verwendet werden. Das heißt, objektive, faktisch herrschende Prozesse, gestaltende Prozesse werden aus der subjektiven oder ideologischen Perspektive falsch verstanden, in dem Sinne, dass sie sozusagen in der Tragweite missverstanden werden und auf der andere Phänomene projiziert werden. Ja? Und so würde was er sagen will, ist, dass alle Menschen merken, dass es in die Richtung geht der Abschaffung der Individualität und der Persönlichkeit und Schaffung eines bestimmten Typus Mensch. Und dass die typologischen Merkmale des Menschen, also das, was aus diesem Menschen einen Typus macht, wichtiger sind als die Merkmale, die aus einer Individualität kommen. Das merken alle. Nun, sie missverstehen es aber, weil sie nach diesen gemeinsamen Merkmalen in eine falsche Richtung suchen. Zum Beispiel im Sinne der biologischen Rasse. Biologische Rasse ist ja eine Summe der Merkmale, ja, die Menschen miteinander verbinden. So sozusagen legt man darauf Wert, weil man diese Tendenz mitmacht. Aber man macht diese Tendenz in einer falschen Weise, in einer falsch diktierten Weise mit. Und genauso mit Astrologie und allen anderen Formen. Allerdings muss man auch sehen, dass ein Rassist im Sinne bergischer Rassist für Jünger besser ist als Nicht-Rassist. Weil ein Rassist sicherlich denkt das Gemeinsame falsch, aber er denkt immer noch das Gemeinsame. Und der Nicht-Rassist nicht. Ja? Das heißt, es ist für ihn besser, und das kommt ja immer wieder dann zum Tragen. Es ist für ihn besser, das Richtige falsch zu denken, als gar nicht zu denken. Ja, das heißt, der Liberale muss einfach vernichtet werden. Im Grunde ausgerottet werden, das schreibt man. Das heißt, der Sumpf der freien Meinung muss trockengelegt werden, und das geht nicht anders, als dadurch, dass man die Menschen einfach eliminiert. Weil er sozusagen absolut nicht in das richtige Leben passt. Ein Rassist, im nationalrassistischen oder biologisch rassistischen, passt ins richtige Leben, weil er das Richtige denkt. Aber er passt in einer falschen Weise und wird tendenziell bestraft dafür. Das ist ja ganz klar, das merkt man. Ja. Er sagt, das sind alle Übergangsformen, das Richtige zu denken, zum Beispiel ein biologischer Rassismus. Die werden nicht halten. Sie werden irgendwann bestrafen oder so. Und dann wird es sozusagen zu einer Einsicht kommen, dass der eigentliche gliedernde Gesellschaft und der eigentliche strukturierende Gesellschaft durch die Arbeitsfunktion in einer gesellschaftlichen Maschine festgelegt wird und keineswegs sozusagen im traditionalistischen, dialogistischen Sinne. Wer rassistisch ist, ist immer noch zu naturalistisch. Ja, für mich. Der versteht den Menschen immer noch zu sehr als Naturprodukt und zu wenig als ein Arbeiter, was er ist. Im Grunde, übrigens an einer anderen Stelle, die ich übersprungen habe, gibt es aber sicherlich einen witzigen ein witziges Kommentar zu dem, was die Herrschaft unter diesen neuen Bedingungen, die Stellung unter diesen neuen Bedingungen bedeutet. Junge sagt, naja, es gibt eine Freiheit im Sinne, du kannst zum Beispiel einer politischen Partei beitreten, du kannst auch austreten. Aber fast in einer Manier, die sich an Wittgenstein erinnert, sagt Junger, vergleichen Sie zwei Fälle. Ein Fall. Du trittst in eine Partei ein oder trittst auf. Ein anderer Fall. Du willst aus deinem Elektrizitätssystem austreten. Was halt die ganze Elektrizität in der Wohnung abschafft. Die erste Entscheidung hat überhaupt keine Konsequenz, weder für dich noch für jemanden anderen. Ja? Die zweite Entscheidung hat gewaltige Konsequenzen für dein Alltagsleben. Ja, das heißt, der Ort der Herrschaft ist die Elektrizität. Oder Warenherrschaft oder Warenabhängigkeit ist deine Funktion als Element in einem industriellen, mechanisch-technologischen Prozess. Und dieser Ort kann man nicht ändern, ohne dramatische Konsequenzen für die eigene Existenz. Die politische Ordnung ist aber vollständig irrelevant. Und dass sie vollständig irrelevant ist, spielt es überhaupt keine Rolle, ob sie frei sind, die politischen Entscheidungen nicht frei sind. Da war dieser berühmte Spruch, ja, wenn die Wahlen etwas ändern könnten, hätte man sie abgeschafft. Ja? Das heißt, alles, was wirklich substanziell ist und die wirkliche Herrschafts- und Abhängigkeitsbedingungen betrifft, ist uns unter den Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft sowieso nicht freigestellt. Uns ist nur das freigestellt, was keine Konsequenzen hat. Und zwar auf allen Ebenen, sei es politische, künstlerische, aber auch. Und so beginnt praktisch im nächsten Textabschnitt Junger sich damit auseinanderzusetzen, was die Technik eigentlich ist. Und da, damit man sozusagen die Gesamtstrategie dieses wichtigsten Abschnitts, würde ich sagen, begreift, muss ja sehen, in welchem ideologischen Umfeld er das Buch geschrieben hat. In einem, sagen wir, antiprogressistischen ideologischen Umfeld. Seine alle Freunde waren im weitesten Sinne Antiprogressisten und auch seine Lehrer, ja, beginnend mit Nietzsche und so weiter. Und bis heute, er war auch Antitechnischer. Ja. Das heißt, sie waren generell gegen den Fortschritt und sie waren generell gegen den technischen Fortschritt. Und so war es für ihn, wie also für Junge jetzt, wichtig, so seine Theorie der Technik zu formulieren, dass sie gleichzeitig keine Theorie des technischen Fortschritts wäre. Und die Frage ist, was ist ja schlecht an dem technischen Fortschritt? Das ist ja ganz klar, warum es so gehasst wurde von allen Denkern. Und zwar vor allem, inklusive auch der Denker, von denen man denkt, dass sie den Fortschritt nicht hassen, sie haben den Fortschritt eigentlich gehasst. Ich glaube, es gab keinen einzigen Denker ab 80er, 90er Jahre des 19. Jahrhunderts, der den Fortschritt begrüßt hätte. Der Grund war ganz offensichtlich. Der Fortschritt ist erstens, sagen wir so, ja, der Fortschritt ist unendlich, ja, und damit ist, oder wird als unendlich gedacht, ja, damit ist im Grunde alles gesagt. Ja. Das heißt, der Fortschritt ist etwas, was einfach weitergeht. Ja. So wird es gedacht im Neuen. Nun, wenn der Fortschritt als etwas ist, das einfach weitergeht, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, alles, womit wir zu tun haben in unserem Leben, vom Fortschritt erfasst wird, und praktisch alle Bereiche des Lebens den Bedingungen des Fortschritts unterworfen sind, das bedeutet, dass alle Bedingungen unseres Lebens irgendwie weitergehen. Ja, sie stehen nicht. Das heißt, sie sind keine Bedingungen im Grunde. Ja, wir leben in einer Situation ohne Bedingungen, ja, wenn man will. Ja. Aber ohne Bedingungen, die einsichtig waren und von der wir irgendwelche Sicherheit haben könnten. Und das ist aber das Ziel jedes Denkens. Ja, was wir als Denker wollen, Wahrheit, ja, Evidenz, Einsichtigkeit der Prozesse, die Möglichkeit, sie zu steuern, die Möglichkeit, sie zu kontrollieren, die Möglichkeit, zumindest sie zu verstehen. Wenn wir aber denken, dass der Fortschritt etwas ist, das einfach weitergeht, dann ist diese Möglichkeit grundsätzlich nicht gegeben. Bei allen Bedingungen, unter denen wir überhaupt denken können, verändert sich ja auch. Und unser Denken wird im Grunde unmöglich. Überhaupt jedes Denken wird unmöglich. Deswegen war das Ziel, praktisch alle Denker im ausgehenden 19. und 20. Jahrhundert zu versuchen, etwas herauszudistillieren und das zu fixieren, was trotz dieses ständigen Weitergehens, trotz dieser ständigen Entwicklung irgendwie stabil bleibt. Ja, das sind zum Beispiel die Bedingungen der Veränderung oder was auch immer. Ja, zum Beispiel die Veränderung findet zwar, aber die Bedingungen der Veränderung müssen die gleichen sein. Also jeder Denker, der Fortschritt mag oder nicht macht oder wie auch immer, letztendlich, wenn man genau hinsieht, was er will sozusagen von diesem Fortschritt weg, und er will versuchen, etwas Bleibendes zu finden und ausgehend von diesem Bleibenden die Bedingungen des Fortschritts und die Bedingungen der Existenz unter der, in diesem Fortschritt zu definieren. Und sei es wie beim Existenzialismus, ja, nicht wahr, was Sartre sagt, und das ist zwar auch so ein radikaler Schritt, wo er gesagt hat, alles was ist, verändert sich. Ja? Aber der Mensch ist nichts. Ja? Und als nichts bleibt sich sozusagen selbst identisch. Und es gibt so etwas wie eine nicht veränderbare Condition humain, eine nicht veränderbare Situation des Menschen als nichts im Sein, als nichts in einer Welt, in der alles, was ist, fließt, aber er allein bleibt, weil er nichts ist. Ja? Also, wir haben sozusagen Tausende und Tausende sehr radikale und sehr interessante Ansätze in diesem Jahrhundert, aber alle laufen in die gleiche Richtung. Etwas zu finden, womit man unter den Bedingungen des Weitergehens trotzdem arbeiten kann. Nun, Jung unterscheidet sich kaum von dieser, also auf der Ebene. Ja, das heißt, er will auch was Bleibendes finden. Aber ich würde sagen, dass er so einen ziemlich radikalen Vorschlag macht. Und eben dieser radikale Vorschlag versuche ich jetzt darzustellen. Also ein postmarxistischer Vorschlag, aber gleichzeitig. Er beginnt damit, dass er sagt, und das ist sozusagen jetzt inzwischen eine Banalität geworden, damals war es aber nicht. Er sagt, dass der Mensch nicht im Zentrum des Technischen steht und in diesem Sinne keine Verantwortung für die Technik trägt. Er kann die technische Entwicklung weder beschleunigen noch stoppen. Man kann nicht sagen, dass der Mensch versuchen kann oder erreichen kann, durch die Technik so etwas wie einen optimalen Zustand der Welt zu erreichen. Man kann auch im Menschen aber nicht einen Zauberlehrling sehen, der sozusagen die Kräfte entfaltet, die technische Kräfte entfaltet, die er nicht mehr kontrollieren kann. Das ist so, nicht wahr, ein üblicher Topos. Auch der Zeitungskritik, ja, das Philippinismus. Dieser Topos scheint nur sozusagen pessimistisch zu sein, der Mensch als Zauberlehrling, aber sagt aber nichts Substanzielles aus, und zwar deswegen, weil nach wie vor der Mensch sozusagen als Autor des Fortschritts gesehen wird, nur sozusagen ein ungeschickter Autor, aber noch ein Autor, ja, immer noch geht man davon aus, dass der Mensch eine Verantwortung trägt für das Technische. Das ist nicht der Fall, sondern die Technik entwickelt sich selbst und der Mensch ist nur daran beteiligt, an dieser Entwicklung, wie sagt Junger sagt, mittelbar, das heißt in der Gestalt des Arbeiters. Das ist man ein Arbeiter, beteiligt man sich daran, aber Arbeiter zu sein, bedeutet nichts anderes, als sich der Logik der technischen Entwicklung zu unterwerfen. Beteiligt man sich nicht daran, nimmt man auch keinen Einfluss. Das heißt, man kann sozusagen nicht mit der Technik umgehen, wenn man außerhalb des Technischen steht, steht man aber innerhalb des Technischen, ist man schon der technischen Entwicklung unterworfen und kann sie auch nicht lenken. Technik ist aber, und das ist, was ist die Technik? Eine vorläufige Definition ist, dass die Technik ist eine Sprache mit einer bestimmten Grammatik. Das heißt, die Technik sind nicht die Geräte, nicht die Systeme, nicht der Mensch, alles das.